Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Journalist Albrecht von Lucke, Redakteur bei der Zeitschrift Blätter für deutsche und internationale Politik. Herzlich willkommen im Studio, Herr Lucke.
Guten Tag, Frau Münkel. Freue mich sehr.
Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ist Albrecht von Lucke vielleicht bekannt durch seine wirbelnde Art der Analyse. Die hören wir sicherlich in dieser Stunde. Und vielleicht auch durch seine extrem große Bücherwand, vor der er immer sitzt, wenn er im Fernsehen zugeschaltet wird. Ich finde das ja immer beeindruckend, Herr von Lucke. Haben Sie die Bücher eigentlich alle gelesen, die da immer zu sehen sind?
Frau Münkel, dass Sie mir diese Frage stellen würde, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gar keinen Ton hier richtig auf dem Ohr, das ist merkwürdig. Deswegen
ah doch, man hört sie aber gut, da helfe ich.
Deswegen, das ist natürlich nicht so. Ich kann ja leider, da ich ab und zu und jeden Tag 5 Zeitungen lesen muss, die ganzen schönen Bücher, die ich mir über die Jahre ersammelt habe, sie eines Tages in Ruhe lesen zu können, die stehen da alle in der Erwartung, dass vielleicht mal ruhigere Zeiten kommen werden. Ganz, ganz viele habe ich natürlich gelesen, aber etliche habe ich nur angelesen. Die stehen quasi alle nur angelesen da. Aber das Fantastische ist, jederzeit greifbar. Ich kenne sie natürlich alle und ich gucke und kann mich jedes Mal freuen, abends, wenn endlich der Tagesjob getan ist, ein neues Buch quasi rausnehmen zu können. Aber das zum Leidwesen meiner Frau, das wandert dann oft auf einen Stapel, wo die stehen, die ich nur anlesen konnte. Und das ist das Prozedere.
Mhm. Aber ich frage mich, Sie kamen nämlich hier gerade rein mit einem riesigen Stapel Zeitungen und ich glaube, der war gelesen. Also Sie haben, ich habe da gerade mal gespickt sozusagen. Mhm. Sie arbeiten da, wenn ich es richtig sehe, mit Farbe, mit Kuli. Also Sie bearbeiten die Artikel tatsächlich richtig doll, die Sie da lesen. Wenn Sie die Bücher auch so lesen, dann brauchen Sie aber noch ein bisschen für Ihren großen Bücherschrank.
Das ist eine irgendwie Deformation professionell, muss man sagen. Also ich kriege natürlich, wie wahrscheinlich viele Journalisten, jeden Morgen meine 5 Zeitungen auf den Tisch. Und dann ist es manchmal ja auch gerade im Vorfeld einer solchen Sendung sehr schön zu gucken, was einen besonders elektrisiert. Und diese Texte sind natürlich dann auch das Material, was man tagtäglich beackert, das dann auch einfließt in meine regelmäßigen Kommentare in meiner Zeitschrift, in Blättern für deutsche und internationale Politik. Und das ist das, was ich aber manchmal zu meinem großen Leidwesen, weil wir ja Zeiten haben, in denen man viel weniger Politisierung sich eigentlich wünschen würde, viel weniger Krisen sich wünschen würde, was aber einen Tag für Tag neu einholt. Und deswegen als Antwort auf Ihre erste Frage sind es die Zeitungen, die einen sicherlich 3, 4, 5 Stunden quasi, jedenfalls morgens 3, vielleicht abends nochmal 1 Stunde in Beschlag nehmen und man kommt dann zu weniger zu den wirklich schönen, gar nicht auch belletristischen Büchern, davon gar nicht zu reden.
Ja, und ich kann Bücherwände in diesen Zeiten auch aus anderen Gründen empfehlen. Damit lassen sich auch Außenwände zumindest ein bisschen gut dämmen.
Ja, sehr gut.
Ja, und wir dämmen heute nicht, wir diskutieren heute und wir nutzen, sag ich mal, das Regal, das Bücherregal in unserem Hinterkopf und ordnen gemeinsam das, was wichtig ist, in dieser Radiostunde oder nachzuhören später in einer halben Stunde Podcast. Schön, dass Sie da sind. Mein Gast heute im Studio ist der Publizist Albrecht von Lucke und wir schauen gemeinsam jetzt auf das Thema, das sehr viel diskutiert wird, auf die WM in Katar. Und der deutsche Kapitän Manuel Neuer wird jetzt doch nicht die Regenbogenbinde tragen, die eigentlich verschiedene Kapitäne anlegen wollten aus europäischen Mannschaften, weil der Weltfußballverband FIFA mit sportlichen Sanktionen gedroht hat. Die anderen europäischen Verbände, die das eigentlich auch geplant hatten, verzichten eben auch. England und Wales haben gestern schon ohne diese sogenannte One Love Binde gespielt. Und es ist eigentlich nur ein Stück Stoff, aber seit das klar ist, wird sehr viel über dieses Stück Stoff diskutiert und gestritten, weil es eben für Vielfalt steht, für Toleranz, für Akzeptanz. Sie haben sich über eine Schlagzeile in diesem Zusammenhang ziemlich geärgert, Herr von Lucke. Welche denn?
Naja, wir sprachen ja drüber. Ich kriege ja morgen meinen Sack und meinen Stapel Zeitung auf den Tisch und die Bild-Zeitung macht mit: Schämt euch auf. Skandal um Kapitänsbinde, Nationalelf kuscht vor FIFA. Darauf abgebildet der Teamchef Bierhoff, Manuel Neuer, der Torwart, Sie sprachen ihn an, und Hansi Flick. Und dann als Kontrast, das ist Mut. Iraner verweigern Mullah-Hymne.
Und was ich... Da muss ich vielleicht für alle, die es haben wahrscheinlich viele mitbekommen, aber die es nicht mitbekommen haben, die iranische Mannschaft hat ja gestern, als die Hymne lief, eben nicht mitgesungen. Und das wurde eben interpretiert als Solidaritätsbekundung anlässlich der Demonstration im Land.
Ich finde diese erstens fast schon Überpolitisierung eines Ereignisses, bei dem man ja viele Gründe hätte, es von Anfang an nicht in Katar stattfinden zu lassen. Absolut richtig. Diese absolute Überpolitisierung in dieser Art und Weise, die ungemein verlogen ist, für mein Verständnis, die finde ich fast schon infam. Also man muss sich vorstellen, die Mannschaft ist jetzt da, die will ein ordentliches Turnier spielen. Diese Mannschaft ist jetzt gestern, beziehungsweise ist es die Mannschaft nicht gewesen, von Infantino, dem FIFA-Chef, regelrecht erpresst worden. Um 11.30 Uhr war die klare Ansage, gibt die Bild-Zeitung ja auch minutiös wieder, entweder ihr tragt diese Binden nicht oder ihr habt sportliche Konsequenzen zu tragen. Das hieße möglicherweise Punktabzug, alles ist nebulös gehalten worden, ganz egal. Daraufhin haben 11.30 Uhr die doch offensichtlich ziemlich vorgeführten Funktionäre der verschiedenen Staaten, es war ja nicht nur Deutschland, haben gesagt, dann ziehen wir diese Binde ab. Und jetzt kommt das Zweite. One Love. Das ist jetzt offensichtlich der Streitpunkt. Das ist mir schon klar. Es geht auch gezielt und zu Recht gegen die Worte, die hasserfüllten, homophoben Worte des Katari, der Kataris, die gesagt haben, also davor gesagt, haben gesagt, sie machen eine Weltmeisterrichterin der Weltmeisterschaft aus, die Schwule und Lesben also völlig gleich behandelt, aber trotzdem natürlich in letzter Zeit mit Worten in Erscheinung getreten, die das Gegenteil beweisen. Jetzt kommt aber dieser Begriff One Love auf den Tisch. Vor kurzer Zeit hat die Bild-Zeitung explizit dieselbe Zeitung noch gesagt, wie beliebig dieser Spruch wäre. Jetzt ist der Spruch, der jetzt kommt, no discrimination. Das heißt, es geht tatsächlich nur um Symbolik. Es geht um die Frage auch vor allem, muss an dieser Stelle ein Machtkampf ausgetragen werden? Und was ich daran so infam finde, wenn man das natürlich einem heroischen Mut der Iraner gegenüberstellt, ist dieses sich in die Brust werfen. Einer Zeitung übrigens, die Bild-Zeitung, die quasi für Schamlosigkeit schlechthin bekannt ist, mit dem Begriff schämt euch. Ein solcher Gratismut. Und jetzt steigen alle darauf ein, halten den Fußballern vor, bei denen man übrigens in Windeseile, die Bild-Zeitung zuallererst, die jetzt Woche, Tag für Tag, 3, 4, 5 Seiten Fußballberichterstattung macht. Der erste Punkt, schämt euch, wäre doch zu sagen, wir räumen sämtliche Seiten leer. Dieser Gratismut lebt sich jetzt an einer Mannschaft aus, der ich noch nicht bedauere. Dafür muss man gut verdiente Leute, und das sind erwachsene Menschen, nicht bedauern. Aber die sollen für mein Verständnis jetzt ihren Fußball spielen. Wir haben den Mist eingetütet und es kommt jetzt nicht darauf an, meinem Eindruck, eine Ersatz- und Stellvertreter, und das ist die Infamie, eine Ersatz- und Stellvertreter-Debatte über eine sehr berechtigte Frage, für was müssen wir uns eigentlich, für welchen Lebensstil müssen wir uns eigentlich schämen? Was ist hier nicht richtig? Das wird hier auf dem Rücken jetzt dieser Mannschaft ausgetragen. Das finde ich fast schon, das ist so billig, das ist auch eine Verhunzung des großen Begriffs der Scham.
Ich muss sagen, die Spieler, die sind ja auch Menschen, die auch für sich sprechen können. Also zum Beispiel Leon Goretzka hat sich im Vorfeld des Turniers tatsächlich sehr stark dafür ausgesprochen und hat auch gesagt, wir werden alles tun, um auch für unsere Werte einzustehen. Und wenn sie das als Mannschaft jetzt eben nicht tun, vor Ort für die Werte einstehen, wenn jetzt auch die ganzen Verbände, die ja eben, es waren ja mehrere Verbände, die das geplant hatten, wenn die da jetzt das durchgezogen hätten, dann hätte das Turnier ja möglicherweise ohne die stattfinden müssen, dann hätte die FIFA ja vielleicht auch geguckt. Also sie hätten ja da doch eine Verhandlungsmacht gehabt.
Nein, es ging ja nicht darum, dass sie nicht hätten teilnehmen können. Sie hätten mit dem Verdikt gespielt.
Die Angst war ja,
dass
sie dann eine gelbe Karte kriegen, noch eine gelbe Karte.
Das ist ja was anderes, das ist ja was völlig anderes. Ja, genau, möglicherweise hätten sie unter dem Verdikt gespielt, wären uns die Punkte gleich wieder abgezogen. Und die Frage ist doch, was wir, das ist doch von Anfang an in dem Sinne sowas von bizarr. Man muss sich eingestehen, dass man einem Land eine WM verliehen hat, absurderweise sowieso im Winter, völlig außer der Regel, von einer absolut korrupten oder jedenfalls sehr angreifbaren FIFA geleitet. Und jetzt ist man dort am Start. Und das, Herr Goretzka, man hätte ihn ja fragen können. Sie sagen ja sogar zu Recht, viele Spieler haben auf individuelle Weise ihren Protest eingelegt. Aber dass wir uns, übrigens auch die ganze Leserschaft der Bild-Zeitung, übrigens die Bild-Zeitung, die, wie gesagt, ich kann es nur wiederholen, sich erhebt und mit den quasi drei Fingern, die zurückweisen auf einen selbst, jetzt 4, 5 Seiten Berichterstattung macht. Jetzt diesen Spielern vorwirft, schämt euch, ihr geht quasi nicht in ein Spiel rein, bei dem über euch schon immer das Gefühl, spielen wir eigentlich umsonst? Das ist doch eine aberwitzige Vorstellung. Das heißt natürlich, man kann verschiedenen Leuten den Vorwurf machen. Man muss fast ein bisschen vielleicht den DFB den Vorwurf, der müsste mit Infantino in einer Weise abrechnen, das ist ja unfassbar, nicht? Damit
genau,
will ich sagen, der Schuldige
ja
ist, ja, das geht, also um, das geht aber jetzt immer konkretisiert, es geht aber dann um den, das geht um die Verantwortlichen, das kann man tun. Aber auch da ist es natürlich, wenn die einen Tag davor, man kann sagen, die sind eine offensichtliche Falle gelaufen, kann man sagen. Man kann das auch Infantil nennen, aber passt immer so schön. Ich denke immer beim Infantilo. Ja, nach dem Auto. Alles ein Aberwitz. Aber jetzt ist das ein Tag davor. Aber ich denke, unterstelle auch, die hatten nicht unbedingt Anzeichen dafür. Denn die Binde war ja davor durchaus mehrfach gespielt worden. Damit will ich sagen, dieser Punkt, dass man hier sagt, jetzt ist ein Stab zu brechen über diese Truppe, die da spielt. Das ist in seiner Arroganz. Ich könnte viele andere Beispiele bringen. Weil der Begriff Scham ist mir so wichtig. Sie haben ja gesagt, worüber passt ja auch, was Sie sagen. Darüber habe ich mich heute überlegt. Vieles in dieser Bild-Zeitung könnte man sich heute wieder ereifern. Ja, ein anderes Beispiel kann man genau aufnehmen, das passt nämlich dazu. Wir haben eine Leichtigkeit, uns über Menschen zu erheben. Großer Artikel auch in derselben Zeitung. Die Ampel ruiniert unser Land, spricht hier der Wirtschaftschef eines großen Energiekonzerns und Agrarkonzerns. Die Wirtschaft, Beispiel Katar, da hängt ja alles dran auf. Wie unsäglich ist es doch von einem Robert Habeck, der Vorwurf schwingt oft auch mit. Der ist dahin gereist, jetzt findet die WM statt. Wenn wir ehrlich sind, und zuallererst übrigens die Bild-Zeitung, wird einerseits massiv dafür getrommelt, und ich sage das für die Bild-Zeitung sogar zu Recht, dass in dem Falle des Ukraine-Kriegs die Ukraine unterstützt wird. Dass aber in Konsequenz dessen der Wirtschafts- und Klimaminister gezwungen war, den jetzt immer bespöttelten Bückling in Katar zu machen. Das fällt alles unter den Tisch. Das ist also ein ungeheurer Gratismut von Leuten, die nicht in diesen Zwangslagen sind, dass sie ihm, und das macht ja übrigens das Erpressungsmoment auch der Kataris aus, die wissen ganz genau, wir wissen auch, dass Deutschland ein Stück weit dranhängt.
Sie verwenden jetzt immer den Begriff Gratismut. Mich würde interessieren, es kam kurz vor der Sendung die Meldung, dass Rewe jetzt die Kooperation mit dem DFB als Werbepartner aufgibt, aufgrund dieser Diskussion. Ist das auch Gratismut für Sie?
Ich finde es recht lächerlich, sage ich Ihnen ganz ehrlich.
Warum?
Also ist denn der DFB jetzt plötzlich, weil er jetzt dort antritt, eine zu ächtende Organisation? Und ich sage ein zweites, ich würde bei großen Konzernen wie Rewe und anderen, bei aller Liebe, ich muss es nicht Gratismut nennen, muss ich immer unterstellen, dass die Mitnahmeeffekte einer moralischen Empörung das Allererstleitende sind. Wir wollen doch nicht glauben, dass die Organisation Rewe als Marktteilnehmer nicht zuallererst überlegt. Und das macht übrigens die Bild-Zeitung zuallererst. Wo schlägt die Welle aus? Wer geht womit? Wo fangen wir den Empörungswillen ab? Und das sind zwei Kategorien. Und deswegen ist dieser Begriff Scham so ungemein spannend. Es ist die Wut, die jetzt hier rausknallt. Heute eben auch der Chefredakteur. Eine Blamage, Johannes Boje. Eine Blamage, wie gesagt, kontrastiert damit noch damit 5 Tage. Sie könnten doch sofort die Seiten. Das würde ihren Mut bringen. Dann boykottiert doch die WM wirklich. Lasst euren Chef, auch so schön, euren Chefreporter des Sports, Alfred Draxler, langes gedientes Schlachtross. Wissen Sie, was der geschrieben hat? Ich muss kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich WM gucke. Jetzt kommt der Schönste, das fand ich grandios. Abschalten heißt wegschauen. Ist der Satz nicht so, ist doch nicht Realsatire. Ich werde diese Spiele schon deshalb beobachten, um genau zu wissen, ob die Kataris wirklich auch ordentlich berichten. Das ist doch alles lächerlich. So, es gab mal so einen schönen Spot, den hatte ich noch im Keller. Da saß einer im Lehnstuhl, der hatte seine ganzen Büchsen hinter sich geschmissen, offensichtlich einer nicht vom Glotze wegkam. Da war der Slogan drin, Bürgerbewegung, Bürger beobachten das Fernsehen. So kommt mir das vor. Damit will ich sagen, so, wenn es konsequent wäre, wenn jetzt wirklich auch Konsequenzen getragen würden, die wirklich richtig schaden, lassen wir doch die Bild-Zeitung mal 5 Tage lang nicht ohne Sport kommen. Was meinen Sie, wie die Kaufzahlen runtergehen würden? Das wäre bereit. Oder soll doch Rewe, was weiß ich, für Sachen machen. Aber dieses Aufspringen auf einen Empörungswillen ist infam. Und es geht noch viel weiter. Der Begriff der Scham, das war ja der Ausgangspunkt, der mir so wichtig war. Es gab auch eine kleine Debatte im Zuge, wenn man den großen politischen, weit wichtigeren Horizont aufspannen, im Zuge von Bali. Eine riesige, entscheidende Debatte, nämlich um die Frage, für was haben wir zu zahlen? Das ist eine Frage, die haben Sie ja viel diskutiert, aber ich will es nur an einem Punkt deutlich machen. Da ging es um die Frage, müssen wir uns für das schämen, was wir als Deutsche überkonsumieren? Nämlich das Doppelte von dem, wie wir alle wissen, von dem, was uns eigentlich zusteht, wenn man es normalen Verbrauchsmessen will. Wir konsumieren 2% des Weltumsatzes, sind aber eigentlich nur 1% der Weltbevölkerung. Und da hat dann auch die Bild-Zeitung noch eine Grufe. Wir haben uns für nichts zu schämen. Die eigentlichen Verdrecker, das sind die Chinesen. Also wir haben momentan einen gewaltigen Diskurs, der die Begriffe der Verantwortung von einem wegschiebt und sagt, in den vielen Fällen schämen sollen sich die anderen. Aber hier schämt man sich
dann
auch nur.
Ne? Möchte ich Ihnen auch mal gerne kurz die Möglichkeit geben, die Verantwortung möglicherweise von sich wegzuschieben. Ich habe Ihnen nämlich ein Geschenk mitgebracht. Das liegt da vorne links auf Ihrem Tisch. Sie können es mal nehmen.
Gerne.
Ich habe Ihnen eine One Love Binde aus Papier gebastelt.
Großartig, soll ich die jetzt?
Ja, und Sie können jetzt Farbe kennen. Ja, die wollen Sie nicht an Ihrem Oberarm.
Doch, ich würde die sofort am Oberarm nehmen. Die ist bloß, ich habe ja gewaltige Oberarme, wie Sie sich vorstellen können. Wissen Sie, am Schreibtisch, an seiner Maus tickt der, hat natürlich. Nein, ich habe jetzt beide, da könnte ich beide Oberarme.
Aber spannen Sie sich jetzt dann nicht auch vor den Karren, wenn Sie jetzt diese Binde tragen?
Wissen Sie, sind rührend. Weil Sie mich jetzt gerade und weil ich ja eine so wunderbare Gesprächspartnerin zum ersten Mal, ich sei das gesagt, ich freue mich sehr über diese wunderbare Premiere, zum ersten Mal mit Ihnen hier sprechen darf. Warum soll ich mich jetzt vor den Karren sparen lassen bei aller originellen Tätigkeit, dass ich jetzt hier, ohne dass überhaupt jemand sieht, das Ding mal aus Jux und Tollerei aufziehe. Das finde ich originell, das mache ich Ihnen zuliebe gerne, hat natürlich aber keinerlei Auswirkungen. Und außerdem ist der kleine Publizist Albrecht von Lucke so unbedeutend, dass das kaum einer wahrnimmt.
Albrecht von Lucke, hier mit dem Nicht-Verzichten auf die Binde, obwohl er zieht sie jetzt ganz schnell wieder
sie
aus.
Ist so riesig, passen Sie auf, ich setze sie jetzt Ihnen zuliebe, setze ich sie mir heute das ganze Ding auf den Kopf, weil sie so breit ist, dass mein schmaler Kopf, na, so schmal ist er nicht, aber fast drunter passt. Also so, wenn ich habe Ihnen zuliebe, mache ich das gleich auf. Freut mich sehr, danke Ihnen.
Sehr gerne, Albrecht von Lucke, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Eine Woche ist der Anschlag auf der Istanbuler Einkaufsstraße ist die Klall her. Seit ein paar Tagen gibt es als Reaktion darauf eine türkische Militäroffensive in Nordsyrien und im Nordirak. Das türkische Militär macht dafür die kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz IPG verantwortlich für den Anschlag und attackiert diese Gruppen deshalb, obwohl die wiederum sagen, dass sie mit dem Anschlag eigentlich gar nichts zu tun haben. In dieser Gemengelage ist Bundesinnenministerin Nancy Faeser schon gestern in die Türkei gereist, um dort heute mit ihrem Amtskollegen Soylu zu sprechen. Und sie geht mit diesen Worten in das Treffen.
Es ist immer gut, das vor Ort auch anzusprechen. Also ich bleibe dabei. Wir sind fest an der Seite der Türkei, wenn es um den furchtbaren terroristischen Anschlag in Istanbul geht, vor wenigen Tagen. Und jetzt müssen die Dinge, die wir jetzt sehen, die wir nicht gut finden, auch angesprochen werden. Und deswegen ist es immer gut, vor Ort zu fahren, das anzusprechen. Es ist besser, als aus der Ferne zu kommentieren.
Der Publizist Albrecht von Lucke ist mein Gast heute. Herr von Lucke, Nancy Faeser spricht die Militäroffensive jetzt gerade, wir haben es gehört, nicht ganz direkt an. Sie spricht nur von den Dingen, die wir da jetzt sehen. Hätte sie da deutlicher sein müssen aus Ihrer Sicht?
Tja, ob sie es hier hätte unbedingt sein müssen, ist dann immer die ganz große Frage. Man wird sich sogar auch die Frage stellen müssen, ob die immer gleiche Verlautbarung, ich werde die Dinge in den Gesprächen ansprechen, ob das nicht auch immer eine Verlautbarung ist, die sie quasi natürlich nur für das deutsche Publikum in weiten Sinnen tätigt. Also die Diplomatie, auch gerade was die Türkei anbelangt, ist natürlich mit das fragilste und prekärste, was es überhaupt gibt. Wir müssen uns bewusst machen, dieser Staat, der natürlich ganz eindeutig keine, oder spöttisch gesagt, eine lupenreine Demokratie im Schröder-Putinschen Sinne ist, kein Zufall, dass übrigens Erdogan mit Herrn Putin glänzen kann, diese Nicht-Demokratie oder sagen wir zumindest partielle Demokratie, sie wählt nämlich auch im nächsten Jahr, das darf man nicht vergessen, sie wählt und alles ist auch vor dem Hintergrund dieser Wahl zu sehen, aber diese problematische Demokratie mit einem hochautokratischen Herrscher ist Teil der NATO, sie ist für uns ein ungemein wichtiger Verbündeter, weil sie, und man muss es mal hart formulieren, weil sie auch das harte Geschäft tätigt, einerseits die Flüchtlingsfrage, wahrscheinlich wird das auch so harmlos angesprochen, wenn wir es ehrlich sind, hält sie uns viele Flüchtlinge nach wie vor vom Leib ganz hart gesprochen. Wir sind also auch selber nicht in einer solch moralisch erhabenen Position. Und als letztes kommt noch hinzu, Erdogan spielt, wie gesagt, als NATO-Mitglied in der Rolle desjenigen, der überhaupt nur mit Putin gesprächsfähig war, in mancherlei Hinsicht sogar, indem er die Versorgung mit Weizen wieder ermöglichte, eine nicht unwichtige Rolle. Das heißt aber eben alles nicht, dass er gerade in der NATO, wo er die NATO erpresst, wo er sagt, wir nehmen Schweden und Finnland nur auf, wenn die PKK oder die JPG bekämpft wird oder beziehungsweise Menschen ausgewählt, dass er da nicht hoch prekär agiert. Aber ich wäre da deswegen beileibe nicht so schnell zu sagen, möglicherweise genauso Überschuss, treten Sie von der Reise zurück. Das halte ich für Quatsch. Und ob sie nun heute gesagt hat, ich benenne das, im Gegenteil, man würde sogar sagen müssen, bevor hier vorschnell in einer Sache, in der letztlich nicht von vornherein klar ist, das werfen wir Erdogan ja auch vor, ist es nämlich auch nicht klar, dass es die Kurden waren. Bei dem nicht so klar ist, ist es vielleicht sinnvoller zu sagen, man schaut sich diesen Vorfall an. Und guckt dann im Gespräch, was man deutlich sagt.
Allerdings ist es ja nun mal so, egal ob es jetzt einen Zusammenhang gibt oder nicht, dass da türkisches Militär die Kurden bombardiert sozusagen, unter Beschuss stellt. Und das Auswärtige Amt zum Beispiel positioniert sich ja vorsichtig zumindest. Also die mahnen die türkische Regierung zur Zurückhaltung und sagen, wir fordern die Türkei auf, verhältnismäßig zu agieren und dabei das Völkerrecht zu achten. Da könnte sich Faeser doch ohne viele Worte anschließen und eigentlich nur mit einem Halbsatz klar machen, ja, da mache ich mit.
Das ist wahr. Und es hätte eigentlich, es wundert einen sowieso bei dieser Regierung, dass da kein einheitlicher Sprachgebrauch ist. Das ist völlig richtig. Nun muss man auch dazu sagen, das Außenministerium, das nicht direkt vor der Reise steht, hat es leichter. Ich würde sogar sagen, es ist der klassische Fall eines Rollenwechsels beziehungsweise eines Tausches, Spielen mit verteilten Rollen. Der Bad Guy, das haben wir nun oft erlebt, der es für manchmal für Annalena Baerbock auch leichter ist, es zu spielen, weil sie nämlich nicht diejenige ist, die die Deals eintüten muss, um es deutlich zu sagen. Auch im Abgleich zu Robert Habeck, der oftmals den weit schwereren Part zu spielen hat, der muss nämlich das Öl besorgen, der muss das Gas besorgen, das uns dann alle wärmt und damit nicht die Bild-Zeitung beispielsweise im Herbst wieder aufschreit, wir sitzen alle in kalten Wohnungen. Diesen gleichen Job macht jetzt Faeser. Das heißt, es ist nicht immer nur klug, im Vorfeld einer Reise sofort mit dem, was natürlich richtig ist, die Türkei ist in vielen Bereichen nicht völkerrechtskonform unterwegs, gerade was ihr Agieren in Syrien belangt. Aber die Frage ist trotzdem, gerade wenn, also wird eher umgekehrt ein Schuh draus, wenn vielleicht sogar richtigerweise das Außenministerium es anspricht, hat vielleicht die Innenministerin mehr Beinfreiheit, wenn sie es nicht direkt auf den Tisch schmeißt.
Und mir hat gerade die Redaktion aufs Ohr gesagt, offensichtlich hat sich Nancy Faeser dieser Formulierung auch doch angeschlossen. Ja. Mhm. Also haben wir ihr da vielleicht Unrecht getan, aber dass es ein Spagat ist, liegt ja auch noch bei einem anderen Thema auf der Hand. Nancy Faeser reist nämlich von der Türkei direkt weiter nach Katar. Katar muss man ja sagen, ich schreibe es mir hier immer mit Doppel-T hin, damit ich Katar. Nicht fair mache. Ja. Und sie muss sich ja auch da der Kritik stellen, dass sie da zum Spiel Deutschland gegen Japan reist. Sie hatte ja vorher gesagt, sie reist dahin, wenn sie Sicherheitsgarantien erhält, zum Beispiel für queere Fans. Sie hat sie erhalten, nach ihren Aussagen. Und ja, da fährt sie jetzt hin. Wäre es aber nicht schlauer gewesen, da wegzubleiben? Die Frage richte ich jetzt direkt an Albrecht von Lucke, der die One Love-Binde, die ich ihm vorhin schon geschenkt habe, schön auf dem Kopf trägt.
Ja, mit großer Freude. One Love hier im Studio, ganz großartig. Ja, in der Hinsicht muss ich Ihnen völlig recht geben. Ich habe mich von Anfang an gefragt, ist es übrigens notwendig, dass eine Innenministerin beim Eröffnungsspiel zugegen ist? Man kann ja froh sein, wenn die Mannschaft, ich traue ihr das aber alle mal zu, die Vorrunde übersteht, dann kann sie zu späterem Zeitpunkt kommen. Also das ist natürlich für sie jetzt eine sehr unangenehme Situation. Denn ein Rückzug von der angekündigten Reise ist natürlich einerseits eine gewisse Brüskierung der Gastgeber. Es ist gleichermaßen eine weitere Politisierung des Umstandes. Dem wäre sie von Anfang an natürlich entgangen, wenn sie überhaupt nicht gefahren wäre. Und ich meine tatsächlich, dass man ein Eröffnungsspiel einer WM durchaus hätte verstreichen lassen können, auch aus politischer Sicht, zumal bei einer solchen WM, die von Anfang an, das habe ich vorhin gesagt, nicht gerade den günstigsten Austragenden und Gastgeber gefunden hat.
Albrecht von Lucke hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Im Spiegel ist am Wochenende ein Essay erschienen vom Historiker Andreas Rödder und er lehrt an der Universität in Mainz und ist außerdem in der Kommission Werte, Fundament und Grundlagen der CDU. Er argumentiert in diesem Essay, dass der Westen, so formuliert er es, und die bürgerliche Gesellschaft zu einer Politik der Stärke zurückkehren müssten, um sich zum Beispiel gegen Russland zu behaupten, nach außen und nach innen. Und er beschreibt, dass die Debatten rund um das Bekämpfen der Klimakrise und Debatten auch rund um die sogenannte Identitätspolitik Schwächen sind und aus seiner Sicht eben, so verstehe ich es, den Westen nach innen schwächen und ihn dann eben im nächsten Schritt daran hindern, stark gegen Putin aufzutreten. Ich möchte gerne über diesen Essay sprechen mit dem Publizisten Albrecht von Lucke. Herr von Lucke, Sie haben schon im Vorhinein angekündigt, dass Sie Herrn Rödder widersprechen möchten. Warum?
Naja, es ist zunächst mal festzustellen, dass Andreas Rödder, ein kluger Historiker durchaus, hier, und das macht es so phänomenal, auf dem ganz schmalen Grat zwischen Geschichte und Geschichtspolitik absolut zum Geschichtspolitiker mutiert. Das ist mal bemerkenswert. Er ist ja nicht ein Irgendwer. Er ist der Chef der Grundwertekommission der CDU. Er ist vor allem Chef der Denkfabrik Republik 21, die gerade in der letzten Woche sehr in Erscheinung getreten ist, mit einem großen Kongress gegen die Identitätspolitik, wo man gewissermaßen den Feind gleichermaßen, sagen wir Gegner noch immer, aber manchmal hat es fast schon den Zungenschlag eines Feindes, den Gegner sowohl auf der rechten, aber nicht zuletzt auf der linken Seite, fast symmetrisch auf der linken Seite einer gefährlichen Identitätspolitik gesucht und gefunden hat. Und jetzt schlägt er gewissermaßen mit diesem Text, ich würde das deswegen sehr stark machen, stark in seiner Bedeutung, gewissermaßen den Grundlagentext dafür auf. Er geht nämlich aus von dem großen, langen Telegramm von George F. Kennan, interessanterweise überhaupt kein Historiker, natürlich ein großer Politiker, der damals nach dem Zweiten Weltkrieg die Containment-Politik, die Eindämmungspolitik beschworen und kreiert hat. Und dieser Text hat eine doppelte Botschaft, nämlich Containment, also klare Auseinandersetzung in der Systemkonkurrenz gegen Russland damals, das heißt heute gegen Russland und China, aber, und darauf will Rödder hinaus, das bedeutet gleichermaßen die Verteidigung des westlichen Weltbildes nach innen, gegen alle, die diesem Weltbild, so wie er es definiert, und das sei sehr deutlich formuliert, und das ist eine sehr, sehr einseitige und hochgefährliche Definition, die diesem Weltbild begegnen, dieses kritisieren, es in Frage stellen. Wenn wir diesen nicht begegnen, dann, so Rödder mit Kennan, aber klassisch geschichtspolitisch, dann werden wir in dieser großen Auseinandersetzung, Systemauseinandersetzung mit den autoritären Systemen unterliegen. Und was er daraus macht, was er gewissermaßen im Inneren zu Gegnern des westlichen Bildes, der westlichen Demokratie erklärt, das ist, finde ich, eine ungeheure Polemik im Sinne einer Kampfansage an alles, was er für links deklariert, beziehungsweise was er als gefährlich ansieht, was aber faktisch in meinem Verständnis voll in einer westlichen Tradition steht, nämlich Selbstkritik in ökologischer Hinsicht, auch in aufklärerischer Hinsicht, was Fragen von Geschlechtsungerechtigkeiten angeht. All das wird von ihm gewissermaßen in einen großen Sack gesteckt, indem er nämlich sagt, der Westen muss ein positives Weltbild haben, das hat immer auf technologischem Fortschritt basiert, das hat darauf basiert, dass man letztlich immer mit Technik, mit Wirtschaft, nicht im Wohlstand fortschreibt, dagegen sind die anderen Kräfte, die jetzt aufbegehren, letztlich eigentlich, sagt er, antiwestlich. Und das ist natürlich eine Hors-la-Loi-Stellung, eine außerhalb des Rechtsstellung, die klassischerweise eine Kampfkultur, eine Kulturkritik, ein Kulturkampf ist, den er nach innen formuliert.
Aber interessant, ich bin auch genau an der Stelle hängen geblieben, an der er die Beispiele aufmacht, die aus seiner Sicht eben für so eine innere Unsicherheit stehen. Sie haben es gerade kurz schon angesprochen. Es geht da zum Beispiel um den Kampf gegen die Klimakrise. Er spricht auch verklausuliert die Frauenquote zum Beispiel an. Er spricht auch Rassismusdebatten an. Das, was er eben unter Identitätspolitik dann fasst. Und mir ging es so, dass er da zu viele Themen in einen Topf wirft und in einem Atemzug nennt und dann aber wenig konkrete Beispiele liefert, warum das denn aus seiner Sicht so ist. Was ich aber, wo ich finde, wo er schon einen Punkt hat, ist bei dem Argument, dass wir uns oft in so Begrifflichkeitsdiskussionen verlieren, die dann so ein bisschen den Blick verstellen auf bestimmte konkrete Handlungsmaßnahmen, die uns zukunftsfähig machen könnten.
Das ist alles richtig. Das Ironische besteht doch aber bloß darin, und das ist ja momentan eine ausgesprochene Tendenz. Er nennt es übrigens bürgerlich. Das ist auch interessant. Allein schon der Kampfbegriff des Bürgerlichen, so ist das überschrieben. Die Selbstbehauptung der bürgerlichen Gesellschaft ist die Kreierung von Kampfbegriffen von eher einer, ich nenne es nicht rechts, das wäre nicht richtig, obwohl, das würde ich heute auch nicht unterstellen. Er war aber interessanterweise auch lange Zeit übrigens der Werteunion. Bis bemerkenswerterweise die Werteunion, die jetzt immer gerne mit Herrn Maas und anderen schwanger ging, immer weiter rechts wurde. Dann hat er, wie viele andere, schnell das Weite gesucht. Also damit will ich aber dieser Kampfbegriff, was ist eigentlich bürgerlich? Eine klassische Kampfansage. Und da ist es so bemerkenswert, dass er selber ja Begriffe, und zwar dezidiert als anti-westlich in den Raum stellt, die offensichtlich für ihn nicht mehr unter dem Lauf des Westlichen, des Aufklärerischen formieren. Und das ist nicht, ich muss es auch mal deutlich sagen, gar nicht so der klassische Gender-Diskurs nur, den man leider, und das ist das Problem, in seiner auch polemischen Art, auch leider nicht immer die Steilvorlage in Rechnung stellen, womit er gerade Menschen wie Röder Steilvorlagen bietet. Da muss man manches kritisieren. Ich kritisiere übrigens auch ausdrücklich die Maßnahmen oder die Mittel der letzten Generation. Aber er geht hier ja viel weiter. Er hat so schöne Sätze darin, wie sie heißen, ist auch so schön. Das entlarvt eigentlich alles. Geschichte wiederholt sich nicht.
Geschichte reimt sich,
sagt er. Aber sie reimt sich. Ja, Ironie besteht darin, das ist keine Geschichte, die sich per se von selbst reimt, sondern es gibt einen, der sich einen Reim darauf macht. Und das ist in dem Falle der Geschichtshistoriker bzw. Geschichtspolitiker Röder. Es geht, heißt noch weiter. Dann kommt mich der schöne Satz, die schlägt eine Brücke von der Klimapolitik zu einer linken Identitätspolitik. Da sehen Sie genau der Punkt, wo Sie alles sehen, alles in einen Topf. Er schlägt die Brücke. Und jetzt will ich das genau den entscheidenden Satz sagen. Der lautet nämlich wie folgt. Erstens, interessanterweise der erste Satz, das historisch einmalige und zugleich so tief internalisierte Wohlstands- und Freiheitsversprechen des westlichen Gesellschaftsmodells steht in Verdacht. Das ist ein sehr schwaches Wort. Steht in Verdacht, die Lebensgrundlagen der Menschen zu zerstören. Dummerweise wird man sagen müssen, der westliche Kapitalismus zerstört sie. Das hat uns tagtäglich, interessanterweise gerade wieder die Konferenz in Sharm el-Sheikh, das hat mittlerweile das Bundesverfassungsgericht zu einem Urteil veranlasst, zu sagen, wir müssen viel mehr tun im Sinne der Freiheit der künftigen Generation. Für Röder sind das aber alles, und das will ich damit sagen, alle die kulturkritischen Überlegungen, die jetzt sagen, wir müssen auch unser Wohlstandsmodell verändern. Und jetzt kommt's, sind für ihn alles Abhörungen, denn für ihn bedeutet dieses Modell der Moderne. Das heißt, alle, die nicht mit ihren eigenen Mitteln, das heißt durch Entwicklung und Einsatz neuer Technologien was verändern wollen, die auf Revision setzen des marktwirtschaftlichen Systems, der wachstumsorientierten Marktwirtschaft setzen, die sogar mit einer großen Transformation operieren, das sind alles Leute, die nicht mehr im Westen aufgehoben sind. Was heißt das? Das Grundgesetz sagt ausdrücklich, dass wir keine klare Vorschrift haben, was unser Wirtschaftssystem anbelangt. Diese heilige Kuh, es muss alles im Sinne freier Marktwirtschaft, im Freien auch nur der Technologie betrieben werden, ist völlig konträr zu dem, was die Offenheit unseres Grundgesetzes anbelangt. Die Frage auch planwirtschaftlicher, auch mehr gelenkter, genossenschaftlicher Ideen sind alle drin. Das heißt, aber Röder verdenkt unser westliches Modell auf eines, das nur mit Technologie operiert, das eigentlich letztlich von einer Wachstums-, ich nenne es bewusst, Ideologie nicht Abstand nimmt. Und das hat natürlich auch nur eine Verengung des Diskussionskorridors zur Folge, wo er Leute ausgrenzt.
Das waren jetzt schon vier Sätze.
Entschuldigung, ja, aber ein Gedanke. Entschuldigung, ein größerer Gedanke.
Ich habe noch eine Frage, das zumindest ein bisschen abzuschließen. Ich glaube, wir könnten stundenlang weiter diskutieren.
Ja, das würde sich übrigens lohnen. Ich danke Ihnen auch sehr. Ich habe den Text zu schnell gelesen. Sie haben mich nochmal auf ihn verwiesen. Es ist wirklich ein gewisses Manifest und insofern ist es ein Grundlagentext, der lohnt, weil man eine gewisse geschichtspolitische Ideologie jetzt daraus sehr wahrnimmt, in grundsätzlicher Weise.
Können Sie mir versprechen, nur zwei Sätze zu brauchen, auf die Frage, wie denn für Sie ein starker Westen aussieht? Sie können auch nur Begriffe in den Raum werfen, aber um es so ein bisschen abzuschließen.
Super, gerne, danke. Das waren noch keine Sätze. Dieser Westen muss, mit Röder gesprochen, die Fähigkeit zu Selbstkritik und Selbstimprovement haben. Das wär's. Und das leistet Röder nämlich eben nicht, weil er hier in dem Text höchst unkritisch ist. Er muss der Westen, das ist seine große Leistung, er muss immer in der Lage sein, auch die Verirrung einer westlich-kapitalistischen Politik selbst zu korrigieren, in der Lage sein. Das ist die Frage unserer großen Jahrhundertskrise des Wachstums und der Klimakrise. Und wenn der Westen da nicht viel kritischer rangeht, weil Röder und andere den Diskursraum verengen, dann ist es ein riesiges Problem.
Vielen Dank, Albrecht von Lucke. Wir
Dank
haben
Ihnen.
Über den Essay des Historikers Andreas Röder gesprochen. Der hat über den starken Westen im Spiegel veröffentlicht und wir haben uns unsere Gedanken drüber gemacht. Am Wochenende hat sich in Fulda eine neue Partei gegründet. Die hat heute in Berlin eine Pressekonferenz gegeben. Bündnis Deutschland heißt die und der Name ist auf dem Logo weiß geschrieben. Drunter sind zwei Streifen in Pink und Fliederfarben und es steht Freiheit, Wohlstand, Sicherheit drunter. Da möchte ich draufschauen mit meinem Gast Albrecht von Lucke und mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Nadine Lindner. Die war nämlich bei der Pressekonferenz und hat das für uns verfolgt. Deswegen auch erstmal die Frage an Sie, Frau Lindner. Es heißt, die Partei sei von ehemaligen CDU und CSU PolitikerInnen gegründet worden. Was können Sie nach der Pressekonferenz denn sagen? Wo haben wir das Bündnis Deutschland denn einzuordnen?
Ich glaube, da lohnen sich zwei Perspektiven, die man da ziehen kann. Das Bündnis Deutschland hat heute Morgen um 10 eine Pressekonferenz hier in Berlin gegeben. Und wenn man auf den Bundesvorstand schaut, der sich jetzt am Wochenende gebildet hat, da sieht man unter anderem Steffen Große. Der ist neuer Vorsitzender dieser neu gegründeten Partei. Das ist ein Name, falls den Hörerinnen und Hörern das jetzt nicht sagt, das ist kein Wunder. Steffen Große ist jemand, der politisch vorher nicht sehr in Erscheinung getreten ist. Er ist eigentlich Referatsleiter im Kultusministerium in Sachsen und war unter anderem bei der CDU Mitglied, wenn auch politisch jetzt nicht extrem aktiv, ist dann 2006 ausgetreten, ist dann zu den Freien Wählern gegangen. Und das ist eine Partei, da sieht man schon, wie sich dieses Spektrum langsam weitet. Und wenn man dann vielleicht noch schaut, Niklas Stadelmann ist auch jemand, eher jüngere Nachwuchskraft, der aber auch Teil des neuen Bundesvorstandes ist. Auch ein Name, wenn Sie den noch nie gehört haben, machen Sie sich nichts draus. Auch jemand, der bislang noch nicht sehr aktiv war, Mitglied in der CSU und dann Mitglied in der christdemokratisch-liberalen Plattform, kurz CLP, eine Kleinpartei. Da fächert sich das Spektrum langsam auf. Die Bündnis Deutschland sagt, man möchte enttäuschte Wähler ansprechen und unter anderem bei der CDU, bei der FDP, aber auch bei der AfD sieht man Potenziale. Man schaut aber auch ein bisschen sozusagen ins linke Spektrum. SPD, Linke hat man alle im Blick. Die Argumentation, auf die man sich stützt, ist, sagt, dass laut einer INSA-Umfrage 63% der Deutschen keiner Partei mehr zutrauen, die Lösung der Probleme Deutschlands zu haben. 68% der Bürger sagen oder bescheinigen der Ampel keinen klaren Plan zu haben. Da sieht man schon so ungefähr, wo man sich verortet. Und es gibt noch eine extra durchgeführte INSA-Umfrage mit 2000 befragten Bürgerinnen und Bürgern. Und da sieht man schon, dass es eher potenzielle Wählerinnen und Wähler so auf dem Mitte-Rechts- bzw. rechten Spektrum sind, die sich vorstellen könnten, potenziell diese Partei zu wählen. Die meisten davon sind diejenigen, die eigentlich mit AfD-Präferenz unterwegs sind.
Vielen Dank für diesen Einblick. Albrecht von Lucke, Sie stehen hier im Studio und schreiben hektisch mit auf Ihrer Kladde. Teilen Sie doch gern Ihre Gedanken dazu.
Sie sind gut.
Ich würde gerne noch eine Frage stellen. Und zwar titeln verschiedene Online-Portale, verschiedene Zeitungen mit der Headline, dass das so ein Angriff auf FDP und Union wird. Also so eine konservative Partei der Mitte, eine neue konservative Partei der Mitte. Wird das aus Ihrer Sicht ein Angriff auf genau dieses politische Spektrum?
Es ist, finde ich, rührend, wie manche Zeitungen einen Aufmacher aus einer Partei machen, wie Frau Lindner völlig, finde ich, zu Recht sagte, machen Sie sich nichts daraus, dass Sie die Herren nicht kennen. Ich kannte sie bis eben auch nicht und ich würde weitergehen, wir werden sie in zwei Tagen vergessen haben. Es ist eine völlige Chimäre, das war eben der Grund, warum ich ein bisschen versuchte mitzuschreiben, eine Vorstellung in dieser Zeit, eine neue Partei gründen zu wollen. Es gibt ganz wenige gelungene Parteigründungen in der gesamten Geschichte der Bundesrepublik. Es gab die Grünen, eine Leerstelle besetzen, die nämlich die Ökologie war und heute mit den Grünen nicht mehr in Gänze ist. Da gibt es eher Überlegungen, die halte ich für gewinnbringender, zu überlegen, ob Grüne als Regierungspartei nicht möglicherweise etwas leer lernen. Halte ich aber auch für nicht besetzbar, aber da gibt es Überlegungen. Übrigens auch Teile, die versuchen, die Linkspartei Grün zu beerben. Dann gab es natürlich die AfD und das ist das interessante Phänomen. Mit der AfD ist die rechtspopulistische Seite, die an Franz Josef Strauß, wir alle erinnern uns, mit den Worten abdeckte, rechts von uns ist nur noch die Wand. Da darf nie eine Partei stehen. Die versuchen wir mit unserem rechten, rechtsnational-konservativen Populismus aufzufangen. Diese Lücke ist gestillt und die AfD feiert fröhliche Urstände mit 15%. Diese neue Partei ist nur aus einem einzigen Grunde interessant und Frau Lindner hat es ja auch angedeutet, weil sie in gewisser Weise die Leerstelle anspricht, die viele Heimatlose, Konservative seitens der Union sehen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum natürlich Leute wie Röder versuchen, eine Republik 21 mit kulturpolitischen, kulturkämpferischen Themen aufzuladen, die in der Luft liegen, um diese Leute abzufangen. Aber es ist eher eine Anzeige für die Leerstelle der Sammlungsbewegung CDU-CSU, die die Union früher mal war, beziehungsweise wo sie immer noch Menschen nicht einfängt, sehr unklar ist in ihrer Programmatik. Aber Chancen hat diese Partei überhaupt nicht, kann sie nicht haben.
Wie sehen Sie das, Frau Lindner? Es werden ja immer mal neue Parteien gegründet. Frauke Petry hat nach ihrem AfD-Austritt 2017 die Blaue Partei zum Beispiel gegründet. Die gab es gerade mal knapp 2 Jahre. Dann hat die sich wieder aufgelöst. Was für eine Durchschlagskraft attestieren Sie der neuen Partei, dem Bündnis Deutschland?
Ich bin da im Moment noch ein bisschen skeptisch, würde aber sagen, warten wir es ab. Letztendlich müssen ja Wählerinnen und Wähler in diesem Land darüber entscheiden, mit welchem Politikangebot sie zufrieden oder unzufrieden sind, für was sie sich entscheiden. Der nächste Weg wird sein, dass die Partei sich gestern beim Bundeswahlleiter registriert hat. Erste, bei die Bremen-Wahl im Frühjahr wird dann die erste Wahl sein, bei der Bündnis Deutschland antreten wird. Es könnte sein, dass sie von einer Wahlrechtssonderregelung bezüglich Bremerhavens profitieren. Dort geht es um die 5%-Hürde, was da nochmal so ein paar spezielle sozusagen Implikationen hat, wovon eine kleine Partei wie Bündnis Deutschland profitieren könnte. Es sind weitere zahlreiche Landtagswahlen dann auch in diesem Jahr natürlich noch geplant. Hessen, Bayern, in Berlin dürfen sie nicht antreten, weil es eine Wiederholungswahl ist und es Bündnis Deutschland ja 2021 noch nicht gab. Ich persönlich würde aber sagen, so perspektivisch sehe ich Schwierigkeiten, und zwar es ist der Punkt Alleinstellungsmerkmal. Bei den Grünen war es das Ökologie-Thema. Thema bei der AfD, was dann quasi erst die Euro-Kritik, dann später Kritik am Islam, dann aber auch an der Asyl- und Einwanderungspolitik, wo völlig klar war, wofür diese Partei steht. Und das ist mir bei Bündnis Deutschland auch jetzt nach Hintergrundgesprächen, nach dieser ausführlichen Pressekonferenz noch nicht so ganz klar. Das Einzige, was ich sehe, wo vielleicht ein neuer Zungenschlag reinkommt, ist dieses Wohlstandsthema, was die neue Partei ein bisschen für sich identifiziert hat, nämlich eigentlich sich nicht auf diejenigen zu fokussieren, die jetzt angesichts von Inflation und Energiepreiskrise diese handfeste wirtschaftliche Schwierigkeiten haben. Also das heißt, Menschen im Sozialleistungsbezug, Niedrigverdiener, Menschen mit mittleren Einkommen, sondern eher diejenigen, die sich einen Wohlstand aufgebaut haben und jetzt Angst haben, das zu verlieren. Es wurde quasi das Beispiel genannt. Familien, die mit 2 Kindern einen Hauskredit abbezahlen, Klammer, und so wurde es wörtlich gesagt, auch davon ausgegangen sind, dass die Dinge immer so weiterlaufen, wie sie gelaufen sind, und jetzt merken, dass sie mit einem veränderten Zinsumfeld, veränderten Energieabschlagszahlungen da auch durchaus in eine Schwierigkeit kommen und dort Wohlstandsverluste vielleicht nicht sofort erfahren, aber zumindest befürchten. Das wolle man auch adressieren. Und ansonsten spielt ein zweiter Begriff noch eine große Rolle. Das ist die sogenannte Vernunft, gesunder Menschenverstand. Das versucht man dann auf alles bei einem drüber zu ziehen, bei der Energiepolitik etc. pp. Man hat jetzt 11 Seiten Kernthesen, die aber in einigen Punkten, ich würde sagen, sehr skizzenhaft nur daherkommen. Bei der Außenpolitik sind es in diesen Zeiten, in denen wir leben, ganze 9 Zeilen, die man diesem Thema gewidmet hat, und man schließt dann damit: fundamentales Ziel unserer Außenpolitik muss eine Welt frei von Kriegen und Krisen sein. Da kann man sagen, ja natürlich, aber das Wie wird leider an vielen Stellen dann noch unterschlagen.
Und Herr von Lucke, wir haben nur noch ganz wenig Zeit, deswegen bitte ich Sie um ein Abschlussstatement von 2 Sätzen. Aber Sie haben gerade Luft geholt, Sie wollten gerne noch da was ergänzen.
Ja, ich mache es aber auch wirklich ganz kurz. Ich mache es an den 3 Leitbegriffen fest. Freiheit, Wohlstand, Sicherheit. Das sind die originären Leitsätze, die sich übrigens immer die CDU und vor allem Sicherheit auf die Fahne geben. Übrigens, die SPD würde genauso stimmen. Und genau das, was Frau Lindner ein bisschen andeutet, würde ich eben nochmal zuspitzen. Ich sagte ja, die Partei wird es nicht schaffen, bin da absolut überzeugt. Denn das, was sie braucht, ein Momentum, dass beide AfD und Grüne nämlich in ihrer eigentlichen Situation als eine echte Leerstelle vorfanden. Rechte Leerstelle und grüne Leerstelle, das ist überhaupt nicht vorhanden. Wir werden übrigens in Kürze noch eine Wagenknecht-Partei haben. Es ist eher momentan Ausdruck einer diffusen Unzufriedenheit, aber das reicht nicht, um eine Partei bundespolitisch gar stark zu machen. Diese Partei wird so schnell vergessen sein, wie sie erschienen ist. Und trotzdem muss man den Leuten, das sage ich als Ironie, danken, dass sie überhaupt noch daran glauben, dass man Parteien einfach so gründen kann. Eine Chance hat sie meines Erachtens überhaupt nicht.
Vielen Dank, Albrecht von Lucke, für Ihre Gedanken und für Ihren Besuch im Studio und für Ihren Mut, die One-Love-Binde als Krone zu tragen.
Es war mir eine Freude, sie Ihnen gegenüber zu tragen, auch wenn wir nur wir beide und die Herren und Damen hier in der Redaktion sie gesehen haben. Und ich war gerne bei Ihnen. Vielen, vielen Dank. Danke.